Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Gabi, die mit Ende 30 an Brustkrebs erkrankte, etwa ein Jahr nach der recht schwierigen Geburt ihrer Zwillinge. Gabi hat sich vorerst für eine Mastektomie ohne Wiederaufbau entschieden. Nachdem bereits Metastasen in der Leber festgestellt wurden und in der vermeintlich gesunden Brust schon Verkalkungen zu sehen waren, wollte sie diese ebenfalls prophylaktisch entfernen lassen. Ein Gentest ergab, dass sie keine Trägerin der BRCA1 oder BRCA2 Genmutation ist. Der Antrag auf Kostenübernahme für die Operation durch die Krankenkasse wurde aus diesem Grund abgelehnt. Tatsächlich habe ich im Studio schon erschreckend häufig Frauen fotografiert, die die Kosten für die Mastektomie der gesunden Brust aus eigener Tasche gezahlt haben. Was das mit einer Frau macht und wie sie sich dabei fühlt, erzählt Gabi in dem folgenden Gespräch. Ich habe noch eine kurze Anmerkung. Der Ton ist in dieser Folge leider nicht ganz optimal. Ich bitte das sehr zu entschuldigen und freue mich, wenn du dir die Folge trotzdem anhörst. Liebe Gabi, wann hast du denn festgestellt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt? Hat dein Körper dir Signale gesendet?
Also direkt Signale nicht, nein. Ich habe tatsächlich den Knoten ertastet, beziehungsweise eigentlich waren es dann tatsächlich schon die Lymphknoten, die befallenen. Den Knoten selber nicht, weil mein Brustdrüsengewebe sehr verdichtet ist oder verdickt ist. Und dadurch der Knoten selbst gar nicht so tastbar war. Mhm. Eben dann nur die Lymphknoten, die wo so schon angeschwollen und befallen waren.
In der Achselhöhle oder wo?
Genau, in der Richtung Achselhöhle, ja, genau. Und leicht haben die auch geschmerzt. Also ich habe das dann schon irgendwie gewusst, das ist nicht in Ordnung so. Und das war letzten August.
Letzten August. Du hast ja aber auch zwei kleine Kinder zu Hause, also zwei noch wirklich kleine Kinder. Hast du, also ich habe viele Frauen im Studio, die den Knoten ertasten, nachdem die beispielsweise das Baby abgestillt haben und dann aber erst mal denken, dass es noch so eine verhärtete Milchdrüse oder sowas ist. Das war bei dir nicht so, oder? Du wusstest dann gleich, oh, das ist nicht richtig und bist dann auch gleich zum Arzt gegangen?
Genau, also abgestillt hatte ich ja schon länger. Die beiden Kleinen waren ja Frühchen und die waren viel im Krankenhaus und da konnte ich sie nicht durchstillen. Und deswegen war mir eigentlich auch gleich klar, da stimmt was nicht, dieser Lymphknoten oder diese Kügelchen, es waren ja mehrere, die fühlen sich nicht normal an und das war da vorher auch nicht. Also, und dann bin ich zum Arzt, beziehungsweise mein Frauenarzt hatte Urlaub und ich bin zur Vertretung und die hat es aber dann auch leider nicht erkannt und mit Mastopathie nannte sie das, abgetan und ich solle mir so eine Salbe hinmachen und das würde dann besser werden.
Und das hast du gemacht?
Nein, das habe ich nicht gemacht, tatsächlich intuitiv nicht, weil ich habe mir auch diese Packungsbeilage durchgelesen und das war eine Hormonsalbe. Bei Brustkrebs würde das ja das nochmal verstärken, das Wachstum. Man schmiert ja nicht nochmal Hormone hin. Und irgendwie wusste ich, stimmt was nicht und ich habe es intuitiv dann gelassen und habe dann tatsächlich Vorsorgtermin bei meinem Frauenarzt gehabt, ich glaube 4 Wochen später. Und da bin ich dann hin und der hat es aber dann gleich erkannt und meinte, ja, das sieht nicht gut aus.
Wie alt warst du denn da oder wie alt bist du jetzt? Das ist ja noch gar nicht so lange her bei dir.
Genau, es ist ein Jahr her, da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich 38 Jahre alt, jetzt bin ich 39 mittlerweile, genau.
Aber dann hast du ja bestimmt auch, bevor du die Diagnose gekriegt hast, war das ja bei dir bestimmt auch eine sehr stressige Zeit mit zwei so kleinen Mäusen und wenn die lange im Krankenhaus waren und so weiter, wie hast du denn das durchgestanden? Das klingt für mich auch schon allein nach einem Albtraum.
Ja, war es tatsächlich auch. Die Kleinen waren 3 Monate im Krankenhaus. Sie waren wirklich 3 Monate zu früh und diese 3 Monate waren sie dann auch im Krankenhaus. Und ja, es war eine harte Zeit. Wir sind täglich nach München gependelt. Wir wohnen 100 Kilometer weit entfernt und sind da täglich hin und her gependelt zwischen den großen beiden Kindern und den beiden kleinen Kindern im Krankenhaus. Oh. Ja,
Boah, da kriege ich gleich eine Gänsehaut. Die Babys lagen in München im Krankenhaus, obwohl ihr 100 Kilometer entfernt gewohnt habt.
Ja.
Aber wie hast du denn das als Mutter überstanden?
Naja, ich glaube, da funktioniert man dann einfach. Man muss ja da durch.
Ja.
Ja.
Dann hast du also gar nicht gestillt, weil das lohnt sich ja dann auch gar nicht so mit dem Abpumpen, wie ich das so kenne von Frauen.
Ja, ich habe tatsächlich abgepumpt zu Hause, so gut es ging, und dann täglich halt die Milch mit Kühlung nach München gefahren. Leider reichte die Menge nicht aus, sodass ich irgendwann halt nach dem Krankenhaus, leider ging es nicht mehr und ich musste abstellen. Ja.
Das ist ja auch verständlich. Ich glaube ja, schon allein durch den Stress kann sich ja die Milchmenge auch schon gleich total reduzieren, oder?
Genau, das war es wahrscheinlich auch, warum ich diese Milch einfach nicht geben konnte. Das war wahrscheinlich dem Stress geschuldet.
Und dann hast du ja deine Kinder nach Hause gekriegt. Du hast 4 Kinder insgesamt, ne?
Genau, ich habe 4 Kinder, 2 aus erster Ehe und die anderen beiden mit meinem jetzigen Lebenspartner. Mhm. Genau, wir sind Patchwork-Family. Mhm. Ja. Und dann kamen die beiden eben auf die Welt. Die Mila, also die Kleine davon, die hat leider eine Hirnblutung auch erlitten bei der Frühgeburt oder durch die Frühgeburt und ist jetzt auch ein bisschen beeinträchtigt, ja. Aber sie ist fröhlich, sie macht ihr Ding, sie entwickelt sich langsamer als ihr Zwillingsbruder. Mhm. Aber ja, es ist schön, ihr zuzusehen. Sie ist fröhlich und das ist das Wichtigste für uns.
Ja, aber das ist ja dann trotzdem nochmal erhöhter Schwierigkeitsgrad, oder? So ein Mäuschen braucht ja dann bestimmt ein bisschen eine andere Förderung als der Zwillingsbruder, wenn der sich ganz normal entwickelt, oder?
Ja, ganz genau. Also die Mila läuft da auch noch nicht. Sie werden im November 3 Jahre alt, also korrigiert sind sie unter 3 Jahren, aber ja, läuft immer noch nicht und das wird jetzt auch noch eine Zeit dauern, weil sie eine Zerebralparese hat.
Was ist das?
Also ihre Muskelspannung ist zu stark, vor allem in den Beinen und in der Hand und dadurch entwickelt sie so einen Spitzfuß und kann eben nicht auf den Füßen gerade stehen oder eben halt gehen. Mhm. Genau.
Und kann sich das mit dem Alter noch regulieren oder bleibt das so?
Also komplett regulieren wird sich das nicht, aber es kann sich halt ein bisschen bessern, eben durch Physiotherapie, Übungen, die wir halt mit ihr machen.
Das heißt, du hast jetzt wahrscheinlich auch noch viele Termine mit deiner Tochter, oder? Beim Arzt und so weiter. Also bist du wahrscheinlich auch so ganz gut eingespannt, ne?
Ja, ganz genau.
Wahnsinn. Da hast du ja einen ganz schönen vollen Rucksack mit Dingen, die man so verarbeiten muss auch, ne?
Genau.
Nachdem du festgestellt hast, dass du diese geschwollenen Lymphknoten hast und dein Frauenarzt bei der Vorsorgeuntersuchung dann auch die Signale richtig gedeutet hat, wie ging das weiter?
Also er machte mir sofort einen Termin aus. Also im naheliegenden Krankenhaus ging das leider nicht. Die hatten keinen Schnelltermin. Dann machte er mir eben einen in Traunstein aus. Die hatten dann sofort Zeit, 2 Tage später. Dort angekommen, ja, ging es dann schon los mit der Mammographie. Und dann kam der Radiologe eben und ich habe es ihm irgendwie schon im Blick anerkannt, ja. Er meinte halt dann gleich so, ja, jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Und ja, das war für mich irgendwie gleich klar, ja, okay.
Warst du alleine dort oder hattest du deinen Mann dabei?
Mein Mann war dabei, ja.
Hat dir denn Brustkrebs, diese Diagnose, schon irgendwie was gesagt? Also gibt es irgendwie Brustkrebs bei euch in der Familie oder hat dich das aus heiterem Himmel so getroffen?
Also in unserer Familie nicht, nein. Ich bin die Erste, ja, tatsächlich. Mhm. Und ja, ich hatte bis zum letzten Moment eigentlich gehofft, dass es das nicht ist, aber...
Hast du denn vorher schon mal irgendwie gegoogelt oder dich informiert oder hatte vorher dein Gynäkologe schon irgendwie so eine Vermutung ausgesprochen?
Ja, also der Gynäkologe hatte, nachdem er das geschallt hatte, er hat ja einen Ultraschall gemacht, halt gleich gemeint, es sieht nicht gut aus. Also es ist hochgradig verdächtig.
Das heißt, du bist da in die Klinik gefahren und dir war schon klar, dass du da vermutlich eine Diagnose erhältst, die dir den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ja, ganz genau, ja.
Wie ging das weiter?
Also es war dann tatsächlich so, ich hatte dann dort im Krankenhaus einen Zusammenbruch. Mhm. Ja, Heulattacke. Mhm. Für mich war das gleich ganz schlimm. Für mich war das gleich irgendwie Todesurteil. Mhm. So habe ich mir das in meinem Kopf ausgemacht. Also. Mhm.
Naja, aber ich glaube, das ist ja auch total normal. Also viele erzählen auch davon, dass sie dann emotional irgendwie plötzlich ganz weit weg sind und das gar nicht mehr richtig mitkriegen, was der Arzt eigentlich sagt.
Ja, genau, so ist das.
Und ging dann die Behandlung gleich los? Also was für eine Behandlung hast du denn bekommen? Hast du Chemotherapie und Operation und so weiter? Wie war das bei dir?
Genau, also erstmal ging ja, ich muss dazu sagen, in Traunstein, es ging wirklich Hand in Hand. Der Radiologe hat mich dann gleich an dem Tag noch rauf ins Brustzentrum begleitet selbst und da wurde dann gleich die Stanze gemacht, also die Biopsie dieses Knotens und der Lymphknoten. Mhm. Die haben sie dann gleich an Ort und Stelle gemacht und eine Woche später drauf dann war ich im CT. Man unterläuft ja dann ganz viele verschiedene Untersuchungen, also eben die Biopsie, dann kommt das CT, wenn was sein sollte, das MRT, dann hat man eine Knochenszintigraphie. Mhm. Also da wird ja geguckt, ob Metastasen eben da sind oder nicht. Mhm. Und das musste ich ja eben alles durchmachen.
Waren denn da Metastasen?
Also sie hatten auf der Leber etwas gefunden, konnten es aber nicht anhand der Bilder nicht klar machen, ob es jetzt eindeutig Metastasen sind oder nicht. Mhm. Ja, dann hieß es, ich sollte operiert werden an der Leber, um das zu biopsieren. Dann hatte ich da mein Gespräch mit der Chirurgie und die teilte mir dann mit, ja, das ist auch alles nicht so einfach. Diese eventuelle Metastase liegt so doof, dass man das auch gar nicht so einfach operieren kann, da es an dieser Hauptvene an der Leber liegt. Also würde es ein Bauchschnitt sein und nicht eine einfache kleine Biopsie. Ja, das würde die Chemotherapie wiederum verzögern. Ja, jetzt haben wir das dann gelassen und sie meinten eben, wenn dieses etwas durch die Chemotherapie dann verschwindet oder weg ist, dann muss es sich ja wohl um eine Metastase gehandelt haben. Und das war dann auch so. Mhm. Also hat sich dann herausgestellt im Verlauf MRT, dass es dann weg war nach der Chemo.
Ja. Das heißt, du hast dann, bevor du operiert wurdest, erst die Chemotherapie bekommen?
Ja, genau. Mhm. Das ist ja so üblich, weil sie ja erst sehen wollen, spricht der Tumor überhaupt auf die Chemotherapie an oder nicht? Mhm. Müsste man sie ändern oder nicht? Wenn man den gleich rausoperiert, dann weiß man das ja im Nachhinein nicht mehr.
War das auch das Ziel, vielleicht den Tumor zu verkleinern, dass die Operation dann deiner Brust so gering wie möglich ausfällt? Oder weil du hattest mir geschrieben, dass du dir die Brüste abnehmen lassen hast und hast sie noch nicht wieder aufbauen lassen. War das eigentliche Ziel der Chemotherapie vielleicht auch brusterhaltend zu operieren oder ging das von vornherein nicht?
Nein, das ging von vornherein nicht. Das meinte der Radiologe sogar damals schon, dass das brusterhaltend nicht geht. Weil das eben nicht ein einzelner so Knoten ist, sondern das war irgendwie so ein Areal. Eben mein Brustdrüsengewebe war ja so verwachsen oder so. Es war eben so ein Areal und nicht so ein einzelner kleiner Knoten, den wo man so rausschneiden hätte können.
Okay.
Genau.
Das heißt, du hast die Chemotherapie bekommen. Wie war das für dich? Wie hast du die vertragen und wie hast du dich selber wahrgenommen zu der Zeit?
Ich habe sie relativ gut vertragen mit, ja, sagen wir mal, geringen Nebenwirkungen. Ich habe ja ein halbes Jahr lang Chemotherapie gehabt. Und die wurde aber nicht umgestellt. Eigentlich hieß es, ich soll 12-mal diese Paclitaxel bekommen und dann diese 4-mal EC, die wo die meisten so bekommen. Das ist so die Gangart, gängigste Therapie. Und ich habe dann eben durch die Metastasenerfahrung, da wird man ja dann wieder anders behandelt, keine Therapieumstellung gehabt auf die EC. Ich habe diese Paclitaxel 24-mal bekommen. Mhm. Also ich bin dann bei dieser geblieben. Und ich muss sagen, ich habe sie tatsächlich relativ gut vertragen, keine Übelkeit. Ich war natürlich sehr angeschlagen, sehr fertig, müde, appetitlos. Die Haut hat gelitten, mein ganzer Kopf hat gejuckt, weil ich ich weiß nicht, war das vom Cortison oder von der Chemo, ich habe so Akne am Kopf bekommen, es hat gejuckt und gebrannt. Gott. Und die Nasenschleimhäute waren blutig, ja. So Nebenwirkungen waren das. Also ich habe Gott sei Dank diese Übelkeit nicht gehabt.
Aber dir sind auch die Haare ausgefallen und du warst so ein bisschen aufgedunsen, das erzählen immer ganz viele.
Genau, also Haare hatte ich keine mehr, nein, oder wenig, sehr wenig. Ich habe sie tatsächlich lange behalten. Also die Schwestern in der Onkologie haben sich auch immer gefragt, wieso ich immer noch Haare habe. Ich hatte sehr dichtes und langes Haar und viel Haar. Und das hat wirklich lange gedauert, bis die komplett ausgefallen sind. Aber ja, bis zum Schluss war da kaum noch was da. Und ausgedunsen, ja, das ist tatsächlich so, wahrscheinlich auch durch das Cortison, das man vorher bekommt. Damit man es besser verträgt.
Und wie hast du das in der Zeit gemacht mit 4 Kindern zu Hause? Das, also ich meine, wie habt ihr denn das geschafft, dein Mann und du?
Ja, also ich hatte Gott sei Dank auch die Unterstützung meiner Mutter. Die ist in Rente schon, in Pension. Und die ist tatsächlich jeden Tag hier gewesen und hat uns einfach unterstützt mit den Kleinen, mit den Großen auch. Meine Schule ist ja auch noch nebenbei.
Ja, ja.
Ja. Also ohne sie wäre das auch nicht gegangen.
Das glaube ich. Wie habt ihr das denn den Kindern erzählt, dass du diese Diagnose bekommen hast? Weil deine größeren Kinder sind ja schon nicht mehr ganz klein, oder?
Genau. Die Große ist schon 12, ja. Und der Mittlere ist 14, jetzt im Oktober. Also die Große hat es gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und für mich währt Wahrheit immer noch am längsten. Also ich habe dann mit ihr offen drüber geredet. Zwar in kindgerechter Art und Weise, aber ich habe das offen mit ihr kommuniziert, nachdem sie es ja auch schon gespürt hat, dass irgendwas mit Mama nicht stimmt.
Ja, das glaube ich.
Ja. Sie hat es mitbekommen, dass ich oft beim Arzt bin, Untersuchungen habe und ja, dann hat sie halt auch eins und eins zusammengezählt und hat mich dann auch direkt gefragt, Mama, du hast nicht Krebs, oder?
Oh Gott.
Ja.
Puh,
da
das ist,
kann man dann nicht.
Nee, da kannst du vor allem nicht sagen, nee, es ist alles gut. Ne? Die Kinder wissen das, Kinder spüren das. Nachdem du die Chemotherapie hinter dir hattest, wie ging das weiter?
Da hatte ich dann erstmal eine Zeit lang Pause, tatsächlich. Und in dieser Pause ging es mir auch gut. Und dann hatten wir auch spontan Urlaub gemacht. Mhm. Einfach, um alle ein bisschen eine Erholung zu haben von dem Ganzen.
Ja. Naja, und vor allem auch, um als Familie ja auch, also ich meine, das braucht man ja auch, diese Ruhephasen, die man als Familie dann so hat, ne?
Genau, das tat auch wirklich sehr gut.
Ja, das glaube ich.
Ja, und dann kam ja schon die OP.
Das ging dann nach deinem Urlaub gleich weiter?
Ja, genau, ich hatte 6 Wochen Pause und dann war OP. In dieser Zeit hatte ich eben versucht, die Brustabnahme der zweiten Brust mit zu beantragen. War vielleicht auch ein bisschen spät dran, hatte ein bisschen Zeitdruck.
Lass uns da mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hattest dann also sozusagen schon den Termin für die Brustabnahme. Wann hast du dich dann dazu entschieden, dass du auch gern die zweite Brust gleich mit abnehmen lassen möchtest?
Genau, das hatte ich gar nicht dazu erzählt. Die Mammographie in Traunstein. Sie hatten mir die gesunde Brust dann auch natürlich Mammographie gemacht. Also da wurde dann auch Bilder davon gemacht. Und da wurde eben Mikrokalk entdeckt. Der Radiologe meint eben, das ist halt immer so ein Zeichen, bevor eben Krebs entsteht oder ein Tumor entsteht, entwickelt sich immer so ein Mikrokalk. Ja, und dann, nachdem ich die Chemo und alles durchgemacht hatte, dachte ich mir, ich weiß nicht, ich will das nicht alles nochmal durchmachen müssen. Jetzt, wenn da in der rechten Seite auch schon etwas Verdächtiges da ist, was noch nicht krankhaft ist, aber werden kann. Und deswegen, ja, war das eigentlich dann für mich klar, ich möchte das Ganze nicht nochmal erleben. Also nochmal Haarausfall, nochmal diese schlimme Phase in meinem Leben.
Ja. Und dann hast du dir gedacht, dass du das gerne auch in einem Termin machen lassen möchtest, also in der gleichen Operation, in der sie die eine Brust abnehmen, auch gleich die nächste mit, also die zweite mit abnehmen lassen möchtest?
Ganz genau. Das habe ich dann auch so gemacht.
Du hast gesagt, du hast versucht, das sozusagen durchzuboxen, dass du die Kosten dafür nicht selber tragen musst. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du das gemacht?
Ich habe Antrag bei der Krankenkasse gestellt eben für diese Operation, wurde dann abgelehnt.
Mit welcher Begründung?
Mit der Begründung, dass ich kein Gendefekt habe, also kein BRCA1-Defekt oder 2-Defekt. Kein Genträger bin.
Und das hattest du vorher testen lassen?
Das testet man vorher, ja.
Genau. Wenn du jetzt sogar eine Metastase an der Leber schon hattest und die Verkalkung in der anderen Brust, mit welchem Argument kann denn dann die Krankenkasse die Kostenübernahme ablehnen?
Genau, das dachte ich mir auch. Genau, das war auch meine Argumentation eben. Ich habe ja schon Metastasen, der Krebs hat sich schon weiter verbreitet und womöglich ist ja das in der rechten Brust auch eine Weiterverbreitung.
Ja.
Ebenso habe ich das begründet. Aber nein, die reden sich halt immer auf dieses Gendefekt raus, auf dieses Fehlende.
Du hast es nur schriftlich gemacht oder warst du auch bei der Krankenkasse da vor Ort? Oder wie geht man denn da vor, wenn man sowas durchkriegen möchte?
Genau, schriftlich, telefonisch, vor Ort. Ich habe alles versucht.
Und hast du auch mit den Ärzten darüber gesprochen?
Genau, ich hatte auch eine Empfehlung meiner Chirurgin. Und zwar keine medizinische Notwendigkeit, aber sie hat es empfohlen, immerhin. Also ich hatte wenigstens ein Schrieb in der Hand, mit dem ich was beantragen konnte, aber selbst das hat die Krankenkasse nicht umgestimmt.
Hast du dann einen Widerspruch eingelegt? Also wie lange ging denn dieser Prozess von ich beantrage das bei der Krankenkasse, bis es dann, bis du dann gesagt hast, okay, dann lasst mich alle in Ruhe?
Also für die erste Entscheidung haben sie, glaube ich, maximal 4 Wochen oder 5 Wochen Zeit. Ich müsste jetzt liegen. Ich glaube, 5 Wochen haben sie Zeit zu antworten und zu entscheiden. Die Krankenkasse. Das haben sie ja gemacht, indem sie mir gleich abgelehnt haben und dann bin ich natürlich gleich in Widerspruch gegangen und da haben sie dann wieder ein bisschen länger Zeit, aber auch nur einige Wochen. Da wurde das zum medizinischen Dienst dann noch geschickt, die haben das auch geprüft und die sind aber auch zu der Entscheidung gekommen, eben, dass das nicht übernehmen werden müsse.
Na, ich hatte vorher, vor unserem Gespräch, schon mal mich ein bisschen belesen im Internet und da steht ja auch, dass die Krankenkassen ja natürlich auch gerne wirtschaftlich handeln und dass die ja dann auch erst im Krankheitsfall sozusagen die Kosten übernehmen und nicht prophylaktisch. Aber es gibt ja auch einige Fälle, da haben die Frauen das ja trotz allem die Kostenübernahme bekommen. Wenn du jetzt sagst, vom Antrag haben die 5 Wochen Zeit und dann haben die nochmal Zeit. Du hast aber vorhin gesagt, du hattest ja dann schon 6 Wochen später deinen Operationstermin. Hast du denn das schon operieren lassen, die vermeintlich gesunde Brust, oder hast du das erstmal noch nicht machen lassen?
Doch, ich habe es tatsächlich mit operieren lassen, weil es einfach für meinen Körper besser ist. Es ist eine OP, es ist ein Eingriff, eine Narkose, den mein Körper durchmachen muss. Und deswegen habe ich das dann auch mitmachen lassen. Obwohl der Widerspruch noch nicht letztendlich durch ist. Oder es läuft immer noch.
Es läuft
immer.
Ich
bin ja noch mal einen Schritt weiter dann gegangen. Nachdem sie ja wieder abgelehnt haben, kann man sich ja entscheiden, nimmt man das Urteil jetzt an, oder also das Ergebnis, oder nicht. Möchte man weitergehen? Und ich bin weitergegangen, habe jetzt wieder Widerspruch eingelegt. Und ja, jetzt wird es nochmal in einer anderen Instanz nochmal das Ganze überprüft.
Das heißt, wie hoch waren denn jetzt die Kosten für die Mastektomie?
Also die Kosten für die Mastektomie, das ging. Ich meine, es sind 2.600 Euro gewesen. Das kann man gut tragen, oder für uns ging das jetzt. Die höheren Kosten liegen jetzt, sage ich mal, da im Wiederaufbau dann.
Ja.
Der müsste ja dann mit bezahlt werden. Und das, glaube ich, ist dann schon nochmal ein größeres Stück.
Das heißt, du hast das Geld jetzt sozusagen erstmal gezahlt und hoffst jetzt, dass du die Krankenkasse noch umstimmen kannst. Und würdest du auch erst dann den Wiederaufbau machen lassen? Oder sagst du dir, du lässt den weg, weil es fühlt sich okay an, so wie du jetzt bist?
Also genau, ich habe das jetzt erstmal aus eigener Tasche bezahlt und warte dann oder hoffe, dass ich es dann übernehme. Und Wiederaufbau, ja, kommt drauf an. Eigentlich war ich fest davon überzeugt, ich mach's und lass das machen, egal, komme was wolle, ob sie es bezahlen oder nicht. Aber ich muss echt tatsächlich sagen, ich fühle mich jetzt gar nicht so schlecht in meiner Haut, so wie es jetzt ist. Und je mehr ich über wieder eine weitere OP nachdenke, mit Schmerzen und weiteren Narben, ich meine, mein Wiederaufbau wäre mit Eigengewebe, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich von den Oberschenkeln, weil am Bauch nicht genug da ist. Und diese Schmerzen und diese Narben dann wieder, ich weiß nicht, vielleicht komme ich auch so mit meinem Körper klar.
Ja.
Momentan geht es mir ganz gut damit.
Das heißt, du lässt das jetzt erstmal, wartest erstmal noch ab.
Ja, also man müsste sowieso ein Jahr lang ungefähr warten, meinte die Chirurgin eben. Ja. Aber ja, eventuell lasse ich es vielleicht auch ganz.
Wie hat sich das denn angefühlt für dich, die Kommunikation mit der Krankenkasse? Wie war denn das? Wie fühlt man sich dabei, wenn man selber davon fest überzeugt ist, dass man diese Operation braucht und die Krankenkasse das ablehnt?
Man fühlt sich nicht verstanden eigentlich. Man kommt sich tatsächlich vor wie eine Nummer, oder ich denke mir immer, die Leute können sich da nicht hineinversetzen, weil sie selbst nicht betroffen sind. Tut mir leid.
Nee, das ist total verständlich. Und also ich, deswegen ist es mir auch so wichtig, das zur Sprache zu bringen, weil du bist nicht die Erste, der es genau so geht. Und ich finde das so krass, dass die Krankenkasse Geld für ganz viele Sachen ausgibt, aber für das, was, also ich meine, wenn man, das hattest du mir ja selber auch schon gesagt, wenn man mal überlegt, wenn man wartet und die nächste Diagnose kriegt, dass die Kosten dann ja wesentlich höher wären als die Kosten für die Mastektomie, das steht auch irgendwie in keiner Relation. Und wenn man dann auch noch schaut, was das ja auch mit der Psyche macht, wenn du die Wahl hast zwischen entweder ich zahle es selber oder ich warte ab, wie krass das ist. Und es gibt so viele Frauen, die Kosten einfach mal nicht selber tragen können, weil die ganze Therapie ja auch Geld kostet. Es ist ja so, dass viele Frauen ja auch an ihr Existenzminimum kommen mit dieser Therapie. Und da bist du vielleicht noch jetzt in der glücklichen Lage, dass du das finanziell stemmen konntest. Aber wie gesagt, es geht vielen anderen auch anders. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Was denkst du denn, du hast vorhin gesagt, du hast vielleicht ein bisschen spät den Antrag eingereicht. Was denkst du denn, was besser gewesen wäre? Wie du vielleicht anders hättest vorgehen können?
Also anders vorgehen hätte können, wahrscheinlich nicht. Ich habe keine anderen Mittel mehr gehabt oder irgendwie in der Hand, was ich ihnen noch vorlegen hätte können. Ich hätte halt einfach nur für mich diesen Druck nicht gehabt, diesen Zeitdruck. Ich hätte mehr Zeit gehabt. So war ich halt jetzt unter Zeitdruck gestanden und bis zum Schluss war halt die Frage, mache ich es jetzt in einem oder nicht, also in einem OP-Termin oder nicht. Die Krankenkasse meinte ja auch, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt mitmache gleich, dann würden sie die Kosten im Nachhinein sowieso nicht mehr tragen. Ob das jetzt natürlich rein rechtlich so ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, wenn ich in Vorauskasse gehe, dann würden sie es sowieso nicht mehr übernehmen.
Hast du da irgendwie rechtliche Unterstützung oder Hilfe in Anspruch genommen? Hast du einen Anwalt genommen oder machst du das alles ganz alleine?
Also bisher hatte ich das alles alleine gemacht, ja. Ich habe danach erst erfahren durch eine Bekannte, dass es diesen VDK, heißt das so, gibt, die einem helfen, eben bei, sollte es noch vor das Sozialgericht gehen, dann würde ich mich da eventuell noch an die wenden.
Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Also auch einfach, weil die dir Beratung zur Seite stellen. Und oh, krass. Das heißt, du versuchst das aber jetzt natürlich weiter durchzukriegen.
Also noch läuft das, genau. Jetzt warte ich mal auf die nächste Antwort. Und wahrscheinlich ist das wieder ablehnend. Dann werde ich mich an den VDK begeben oder wenden und da um Hilfe fragen.
Hast du denn während der ganzen Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Also ich muss sagen, wir wohnen hier am Land. Wir haben leider nicht so viele Spezialisten hier. Ich war tatsächlich mal in München bei einer, hatte da angefangen mit der Therapie, aber da ist einfach die Fahrt, diese zweistündige Fahrt täglich, das ist zu viel. Wahnsinn. Oder was heißt täglich pro Einheit dann, das ist zu viel. Das kriege ich nicht mit meinem Alltag gebacken.
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Und hier in der Nähe bei uns eben psychoonkologisch habe ich leider noch keinen gefunden. Also normale Psychologen ja, aber eben spezialisiert auf die Onkologie habe ich jetzt noch keinen gefunden.
Hast du denn mit Nachwirkungen der Chemotherapie oder überhaupt der Therapie zu kämpfen? So was wie, leidest du unter Fatigue oder ja, bist du K.O., bist du viel müde?
Ja, genau, also unter Fatigue und Knochenschmerzen. Oh. Also ich habe Gelenkschmerzen durch die Antihormontherapie, also Schlafstörungen. Also ich stehe nachts oder ich wache halt nachts einfach fast stündlich auf und bin dann einfach wach, aus dem Nichts. Und ja, das ist halt dann.
Na, und wer nachts nicht schläft,
kräftezehrend am Tag.
Ja, natürlich, der ist tagsüber auch K.O. Hat sich denn die Beziehung zu deinem Mann verändert durch die ganze, durch all das, was du jetzt in der letzten Zeit erlebt hast? Seid ihr noch enger zusammengewachsen?
Ja, also ich muss sagen, wir waren ja davor schon sehr ein sehr gutes Paar oder Team. Es hat sich, wenn dann nur zum Guten, noch verändert. Also unsere Beziehung ist so gut wie noch nie. Also er hält zu mir, er ist für mich da, er stärkt mir meinen Rücken, er gönnt mir Pausen. Also ich bin froh, ihn zu haben.
Hast du denn nach der ganzen Sache, also warst du zur Reha oder hast du andere Frauen, die Ähnliches erlebt haben wie du, mit denen du dich austauschen kannst?
Ich muss sagen, über Instagram, die Community, die tut mir sehr gut.
Ja.
Muss ich tatsächlich sagen, da bin ich mit einigen Frauen im Gespräch. Da tut der Austausch einfach gut. So im Bekanntenkreis habe ich niemanden, nein, da bin ich doch eher allein.
Ist es dir denn recht, wenn wir jetzt dein Instagram-Profil verlinken mit dieser Folge, dass vielleicht auch Frauen, die was Ähnliches durchgemacht haben wie du, sich bei dir melden können? Ganz speziell vielleicht jetzt auch Frauen, die Ähnliches mit ihrer Krankenkasse erlebt haben?
Ja, doch, klar, gerne. Könnt ihr gerne machen. Und wenn jemand Fragen hat, kann er sich auch gerne melden bezüglich des Antrags eben. Oder.
Wie geht denn dein Leben jetzt so weiter nach der Erkrankung? Also du sagst, es ist jetzt ein Jahr her, dass du die Diagnose bekommen hast. Du bist ja, denke ich mal, immer noch zu Hause und nicht wieder arbeiten gegangen, oder?
Genau, ich bin momentan noch in voller Erwerbsminderung, also verrentet, früh verrentet, genau, zeitlich begrenzt. Ich glaube, 2,5 Jahre ist das.
Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, es ist seltsam, jetzt schon verrentet zu sein mit 39. Aber es ist doch eine große Hilfe jetzt. Ich fühle mich jetzt momentan noch nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Einfach durch diese Erschöpfung, durch diese Gelenkschmerzen, diese Erschöpftheit und dieser Schlafmangel. Also manchmal liege ich ja tags da und kann mich gar nicht aufraffen, irgendwie am Tag teilzuhaben, weil ich einfach fertig bin.
Ja.
Man kann nicht, man will und man kann aber nicht.
Na und oft ist das auch so unvorhergesehen, ne? Die Fatigue, das sagt man ja, das ist ja so ein Gefühl, als wenn plötzlich jemand den Stecker gezogen hat und die Luft raus ist.
Genau. Und es geht einfach nicht.
Aber hast du denn da irgendwie Hilfe? Oder also es klingt für mich so krass, als wärst du damit jetzt ganz alleine, aber also es gibt ja auch Fatigue-Coaching und es gibt ja auch Reha-Kliniken, die ja auch speziell auf diese Fatigue eingehen. Hast du denn darüber nachgedacht, sowas vielleicht mal zu machen?
Also eine Reha haben wir tatsächlich in Aussicht, beziehungsweise möchte ich das beantragen, aber ich habe ja noch die Strahlentherapie vor mir und das geht ja alles erst nach Beendigung der Akuttherapie.
Das heißt, im Grunde bist du damit jetzt ein bisschen alleine mit deinen Nebenwirkungen?
Mit den Nebenwirkungen bin ich jetzt im Grunde alleine, ja, genau.
Oh, krass. Und das ist ja bestimmt auch nochmal besonders schwer mit den Kindern, mit den kleinen Kindern. Das ist ja, dein Mann geht ja bestimmt arbeiten, aber der ist ja dann auch wahrscheinlich vollkommen ausgelastet mit Arbeiten gehen und dich mit den Kindern unterstützen. Hast du deine Mutter denn jetzt noch da, dass die dir da ein bisschen hilft?
Ja, die kommt. Die kommt weiterhin fast täglich und unterstützt mich mit den Kleinen eben. Ich meine, die Kinder sind ja dann nicht, die können ja dann nicht einfach, da kann man nicht sagen, hey, mir geht's jetzt schlecht und ihr müsst euch jetzt
Ja, klar
zurücknehmen.
nicht,
Das geht ja
genau.
nicht. Das sind ja kleine Kinder und die haben ihren Lebenswillen und ihren Alltag und die haben ihre Energie. Und da muss man ja dann doch irgendwie funktionieren.
Wo nimmst du denn die Kraft her, um zu funktionieren? Also, woher nimmst du denn das?
Das weiß ich selbst nicht manchmal. Also, tja.
Im Grunde hast du keine andere Wahl,
ich
ne?
habe keine Wahl,
du
ja.
musst es machen,
Genau.
du musst
Ich muss,
funktionieren.
ja.
Hast du denn auch irgendwie mal ein bisschen Zeit für dich alleine? Machst du irgendwas anders jetzt als vor der Diagnose? Nimmst du dir bewusst Zeiten nur für dich oder machst du Sport? Gehst du an die frische Luft, in die Natur? Weiß ich nicht, meditierst du? Ernährst du dich anders?
Also ich versuche mir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit frei zu schaufeln, gerade mich mit meinen Freundinnen wieder mehr zu treffen, weil das vorher ja allein schon durch die kleinen Kinder einfach weniger geworden war. Da versuche ich jetzt tatsächlich einfach mir die Zeit zu nehmen und mich da doch öfters zu treffen oder einfach mal rauszugehen, für mich was zu machen. Und draußen in der Natur sind wir ja sowieso mit den Kleinen, also da.
Ja.
Täglicher Spaziergang eigentlich immer.
Na, und das tut ja bestimmt auch gut, frische Luft.
Das
und so
tut dann
weiter.
Auch gut, tatsächlich, wenn man dann draußen ist, dann tut es auch gut.
Auch, das ist ja auch der Tipp, den viele geben bei Fatigue, dass man sich irgendwie sportlich betätigen soll. Und das muss ja jetzt nicht gleich irgendein Leistungssport sein, sondern da reicht das ja auch einfach, jeden Tag spazieren zu gehen. Ne? Oder dich daran zu erinnern, was du früher gerne gemacht hast.
Genau, ja, das ist auch tatsächlich so.
Das heißt, Gabi, du steckst im Grunde ja noch in der Therapie drin. Du bist ja noch gar nicht fertig damit, ne? Sondern du hast die Bestrahlung noch vor dir.
Genau.
Wie lebt ihr denn, also wie kommt, wenn ich das jetzt einfach mal so direkt fragen darf, wie kommt ihr denn finanziell damit über die Runden, dass du jetzt so lange krank bist, dass ihr 4 Kinder habt, dass ihr irgendwo außerhalb wohnt und ihr mal lange Fahrtwege habt und dein Mann arbeiten geht? Wie funktioniert denn das?
Ja, gut, mein Mann geht ja voll arbeiten und ich bekomme ja oder beziehe jetzt momentan eben diese Rente.
Ja, und dann siehst du einfach weiter, wenn du mit allem durch bist und Verbrennung jetzt die nächsten 2,5 Jahre noch läuft, dann wartest du jetzt einfach ab, schaust, wie sich das entwickelt.
Genau, jetzt muss ich erstmal gucken, wie sich das entwickelt, wie ich mich körperlich entwickle, ob es besser wird oder nicht. Dann kann man immer noch entweder einen Verlängerungsantrag stellen auf die Verrentung oder halt eben, wenn es tatsächlich besser gehen sollte, halt vielleicht einfach wieder arbeiten gehen.
Was machst du denn beruflich?
Also ich war vorher Chemikantin. Ich war tatsächlich auf Schicht, Schichtarbeit, genau. Das geht natürlich jetzt nicht mehr mit den beiden Kleinen. Ist das zu viel?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Hat er auch gut verdient, eben. Dadurch ist die Verrentung auch relativ gut und ja, aber halt, man kann ja auch weniger arbeiten gehen nachher und um die Familie zu unterstützen. Sofern es der Körper dann zulässt, werde ich das auch machen.
Ja. Liebe Gabi, gibt es etwas, was du vielleicht anderen Betroffenen mitgeben möchtest, was du jetzt für dich irgendwie als Erkenntnis aus der ganzen Sache gezogen hast?
Ja, das einfach stark zu sein, das durchzustehen, durchzuhalten. Mein Krebs war jetzt nicht mehr bildgebend und auch in der Pathologie, er war nicht mehr da. Und das gibt einem dann doch Mut, trotz Metastasen. Also momentan ist alles weg und dafür hat es sich echt gelohnt zu kämpfen.
Ja, und das Gefühl, ohne Brüste zu sein, das ist manchmal auch vorher schlimmer, als es dann tatsächlich ist, oder? Fühlst du dich weniger weiblich jetzt?
Klar fehlen sie mir. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt so toll. Natürlich fehlen mir meine Brüste. Ich muss sagen, früher war ich unzufrieden. Ich hatte nie große Brüste, aber es war halt ein Stück Weiblichkeit, das jetzt halt nicht mehr da ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist nicht so schlimm. Also mein erster Gedanke war ja am Anfang, oh Gott, keine Brüste mehr. Wie soll ich das schaffen? Wie fühlt man sich da? Wie sehe ich dann aus? Aber es ist tatsächlich nicht so schlimm wie gedacht. Es ist echt, man kann sich annehmen und ja, es ist besser als gedacht. Also psychisch und ich komme klar damit.
Ja.
Und es gibt auch tolle BHs, wo man anziehen kann und die, womit man das dann für andere kaschieren kann, wenn man sich dann besser fühlt.
Hast du denn das Gefühl, dass dir andere Menschen auf die Brust schauen? Ich habe schon oft, wahrgenommen, dass man selber den Fokus da so sehr drauf legt, aber dass andere Menschen das gar nicht sehen und gar nicht so dahinschauen.
Wahrscheinlich nicht. Ich muss sagen, ich gehe ja nicht raus ohne BH. Ich habe tatsächlich schon immer meinen BH mit den Epithesen. Mhm. Deswegen weiß das jetzt auch.
Weiß gar keiner, das sieht man von außen nicht.
So, nein, das sieht man von außen so nicht. Mhm. Zu Hause habe ich den nicht um, da bin ich dann flach. Mhm. ich gehe am Spiegel vorbei und denke mir, es sieht irgendwie seltsam aus, aber ich gewöhne mich dran. Von Tag zu Tag oder von Mal zu Mal, wenn ich mich im Spiegel betrachte, wird es besser.
Wie hat denn deine Familie darauf reagiert? Deine Kinder zum Beispiel, also gerade die größeren Kinder, die Kleinen, die merken das wahrscheinlich noch gar nicht so, aber die größeren Kinder, wie deine Tochter zum Beispiel, wie reagiert die da drauf?
Sie spricht das gar nicht so an, muss ich sagen. Also sie hat mich jetzt nackt in dem Sinne nicht mehr gesehen seitdem. Aber nicht aus dem Grund, weil ich mich verstecke, sondern gab jetzt die Gelegenheit nicht so dazu. Aber sie hat es nicht angesprochen. Sie hat mich nicht gefragt, Mama, wie sieht das jetzt aus? Oder wie kommst du klar damit? Oder fehlen sie dir? Oder sie hat es nicht angesprochen.
Naja, ich glaube, das ist für Kinder vielleicht auch gar nicht wichtig.
Ich glaube auch. Ich glaube, es ist für sie einfach jetzt normal. Es gehört für sie dazu, zu diesem Heilungsprozess. Eben diese Brüste abgeben zu müssen.
Also ich selber habe auch eine 12-jährige Tochter und ich glaube auch, also das wäre für sie jetzt auch noch nicht irgendwie wichtig. Da achtet sie, sie ist da noch sehr, sehr kindlich.
Ja.
Wie nimmt dein Mann dich wahr? Was hast du da für ein Gefühl?
Also er gibt mir kein Gefühl, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr weiblich wäre oder... Also er liebt mich wie vorher. Ich fühle mich von ihm auch geliebt wie vorher. Also
ja, das ist schön.
Er gibt mir kein Gefühl, dass ich jetzt keine Frau mehr bin oder so ist. Also im Gegenteil.
Und vielleicht ist das ja auch irgendwie, das wird uns immer so suggeriert, dass Brüste so Weiblichkeit ausmachen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass Weiblichkeit viel mehr ist als zwei intakte Brüste. Und von daher wird dem so viel Gewicht irgendwie beigemessen. Ich glaube, davon dürfen wir uns alle ein bisschen lösen.
Ja, ich glaube auch. Da hast du recht.
Liebe Gabi, ich drücke dir die Daumen, dass du das mit der Krankenkasse noch geregelt kriegst, auch für dein Seelenheil. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch was mit einem macht. Das hat ja auch irgendwie was mit dem Selbstwert zu tun, dass man da irgendwie versucht, für sein Recht so einzustehen. Und ich drücke dir absolut die Daumen, dass du das hinkriegst und auch, dass du für dich selber einen Weg findest, insgesamt mit all dem klarzukommen, was du noch für Herausforderungen hast. Ansonsten hoffe ich sehr, dass dir die Folge gefällt. Auch an alle Zuhörerinnen hoffe ich sehr, dass die Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diese Folge teilt mit euren Liebsten und euren Freunden und ganz wichtig, sie auch bewertet. Lasst uns gerne 5 Sterne da, denn so helft ihr dabei, den Podcast Liebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Und ja, liebe Gabi, für dich alles, alles Gute.
Ich danke dir vielmals, dass ich auch dabei sein durfte. Das war für mich das erste Mal.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schön-und-stark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe Selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.